14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich. Ausgabe August 2018. Daniela Preis im Gespräch mit Wolfgang Tischer zum Thema E-Books. Teil 1.
Im Schriftstellerhaus treffe ich mich mit Herrn Wolfgang Tischer für den Autoren-Podcast. Er ist zweiter Vorsitzender im Schriftstellerhaus. Er wird als E-Book-Experte immer wieder mal bezeichnet. Und deswegen frage ich Sie zum Anfang, woher kommt Ihre persönliche Beziehung zur Literatur und speziell zu elektronischen Büchern?
Ja, die Frage ist genau, wann ist man E-Book-Experte? Das ist natürlich auch schon mal eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich gelernter Buchhändler bin, also insofern immer schon ein Faible für alles Geschriebene hatte, viel gelesen habe, damals schon an keiner Buchhandlung vorbeigehen konnte. Das ist das eine. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch immer schon für Computer und für alles mit Strom interessiert. Also, dass es irgendwie nahe lag, natürlich zu gucken, was gibt es da auch in der Kombination. Ich habe nach meiner Buchhändlerlehre auch für Buchhändler Bibliografiesysteme entwickelt, Warenwirtschaftssysteme. Also immer an dieser Schnittstelle zwischen Bücher, Handel, Lesen und dann eben dem elektronischen, der Auswertung und den Daten.
1996 haben Sie die Internetplattform literaturcafé.de gegründet.
Richtig.
Was kann man sich als Autor oder auch als Leser darunter vorstellen, beziehungsweise was finde ich dort?
Tatsächlich war ja erst Mitte der 90er, Ende der 90er das Internet so für alle zugänglich. Davor war es ja eher ein System, was an Universitäten, Forschungseinrichtungen und so weiter verfügbar war. Aber heute gibt es Blogger, gibt es Facebook, gibt es soziale Medien, jeder postet Inhalte ins Netz, überall. Das war da noch in den Anfängen, sodass es zunächst mal seinerzeit das Besondere war, dass es eine Plattform war, auf der man Texte, Gedichte, später auch Reisebeschreibungen veröffentlichen konnte. Damals sensationell, diese theoretische Möglichkeit, dass viele Leute einfach die Texte lesen können. Also natürlich theoretisch, sie müssen es erstmal finden, gab es ja noch nicht mal Google. Also das war so der Beginn. Jetzt über die 22 Jahre hat sich das Literaturcafé natürlich auch verändert in der Ausrichtung. Die Möglichkeit, dass andere Leute dort Texte publizieren können, ist eher in den Hintergrund getreten. Tatsächlich ist es jetzt vielmehr ein journalistisches Angebot für Informationen zum Schreiben und zum Lesen. Ich drücke es gerne so allgemein aus. Das heißt, man findet dort sowohl Buchkritiken, Buchtipps, aktuell zum Beispiel auch Hinweis zu Buchverfilmungen. Beispielsweise einer der populärsten Angebote im Literaturcafé ist nach wie vor der Download der Normseite, den es dort seit einigen Jahren schon gibt. So ist das Café gewachsen. Es gibt mittlerweile auch dort einen Podcast vom Literaturcafé, in dem ich auch mich mit Leuten unterhalte, Interviews führe, in dem ich mich mit dem Kollegen Fabian Neidhardt über Bücher unterhalte. Es gibt zum Beispiel die Textkritik, dort bespricht der Kollege Malte Bremer Texte, also Prosatexte und auch Lyrik, die man ihm einschicken kann. Das wird dann öffentlich besprochen, sodass andere auch da von anderen lernen können.
Da denke ich mal, dass der Herr Bremer sehr, sehr viele Einsendungen bekommt.
Ja, seinerzeit hatten wir damit diskutiert, ob sich überhaupt Leute natürlich trauen, dort Texte hinzuschicken, weil bei ihm ist eine Voraussetzung natürlich, dass der Text öffentlich besprochen wird und das weiß man ja im Vorfeld nicht unbedingt. Stellen wir auch immer wieder fest, wie naiv manche Leute auch, ich sag's mal so salopp, auch schlechte Texte hinschicken. Also damit muss man natürlich einverstanden sein, egal wie die Besprechung ausfällt. Also alle ein, zwei Monate gibt's eine neue Besprechung und natürlich kommt weitaus mehr. Malte Bremer versucht natürlich da die Auswahl so zu treffen, dass natürlich nicht nur die Autorin oder der Autor des Textes was davon hat, sondern dass wir auch exemplarisch immer wieder die Texte rausstellen, häufige Fehler oder auch positive Aspekte von Texten. Es ist einfach so, wir können, wie bei den Verlagen auch, da nicht garantieren und alle Texte kann er auch gar nicht besprechen.
Kurz noch eine Frage zum Literaturcafé. Also wir haben insgesamt sehr viele Fragen, sehr viele Themen. Gibt es da auch ein Forum oder ein Newsletter?
Es gibt ein Newsletter, das findet man auch auf der Website, für den kann man sich entsprechend anmelden und da registrieren. Der Newsletter kommt alle, naja, ich sag mal 3 bis 4 Wochen, dann mit den neuesten Neuigkeiten aus dem Literaturcafé, da verpasst man nichts. Ein Forum gibt es nicht mehr, das gab es mal tatsächlich kurz nach den Anfangszeiten des Literaturcafés, sowohl Foren übers Lesen als auch Foren übers Schreiben. Das war immer eine sehr ambivalente Sache, da ging es manchmal auch ziemlich hoch her. Irgendwann war aber auch der Aufwand der Betreuung sehr hoch. Es gab damals auch technische Probleme und das war damals der Anlass zu sagen, Wir stellen dieses Forum ein. Also ich war 2-3 Mal auch seinerzeit bei der Polizei, um da einfach irgendwie auch nachrecherchieren zu lassen. Zum Beispiel, als eben tatsächlich mal vermutet wurde, dass da im Forum jemand vielleicht Selbstmord begangen hat, weil er entsprechende Anmerkungen gemacht hat, weil dann eine Zeit lang nicht mehr aktiv war. Und ja, was macht man dann? Also da ist man, war ich damals mit Dingen konfrontiert, wo ich dachte, oh Gott, eigentlich mache ich doch nur eine Literatur-Website und dann solche Dinge. Aber das gehört wohl alles dazu.
Jetzt kommt mal die klassische Frage, mit der man wahrscheinlich, also zumindest an der Uni, aber vielleicht auch bei Ihnen in jedem Seminar anfängt: Was ist eigentlich ein E-Book? Da gibt es ja unzählige Definitionsversuche. Wenn Sie einfach noch einen hinzufügen oder Ihre Variante.
Wenn man nur sagen würde, es ist eine Datei mit Text, dann wäre ja auch ein Word-Dokument oder dann wäre auch eine PDF-Datei ein E-Book. Ich würde es mal so greifen, dass E-Book eher die Textdateien sind, die darauf ausgelegt sind für das Lesen auf überwiegend mobilen Geräten. Das heißt also auch Texte, die sich dynamisch anpassen. Das ist ja auch der große Vorteil beim E-Book, dass man Textgrößen, Zeilenabstände, Ränder und so weiter auf den Geräten einstellen kann. Das heißt, die E-Book-Dateien müssen darauf vorbereitet sein, diese Flexibilität mitbringen. Die kann ich natürlich auch einschränken, aber da hört es bei mir auf. Also ich sage mal, eine PDF-Datei, sagen viele, okay, PDF, aber PDF ist ja für den Druck gemacht, interessanterweise, dass die Datei auf jedem Drucker eben gleich aussehen soll. Und da ist es halt schon das Problem, wenn ich für DIN A4 designt habe und habe es dann auf dem kleinen Screen der Reader, dann funktioniert das nicht mit PDF-Dateien. Obwohl alle Reader das auch bewerben, die können PDF, ist eine PDF-Datei nicht bequem zu lesen, zumindest nicht auf Tolino oder Kindle. Deswegen würde ich sagen, E-Book als Datei ist wirklich speziell für das Lesen, auch auf unterschiedlichen Geräten hin ausgelegt.
Welche Formate, also welche Dateiformate wären das dann?
Man kann sagen, dass aktuell eigentlich nur zwei relevant sind, die es da gibt. Das eine ist das sogenannte EPUB, das elektronische Publishing-Format, ein Format, auf das sich mehrere Anbieter geeinigt haben, das dann bei vielen die Grundlage bietet, also der erwähnte Tolino arbeitet mit EPUB, Apple arbeitet mit einem leicht modifizierten EPUB. Bei Google Books bekomme ich das EPUB-Format und auch in anderen Shops, die bieten EPUB an. Und dann gibt es das Amazon-Format. Das hieß früher mal Mobi, wurde auch immer weiterentwickelt. Amazon hat also ein eigenes Dateiformat, was schlichtweg wirtschaftliche abgrenzende Gründe hat. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das eine Format ins andere zu konvertieren mit entsprechender Software, wenn kein Kopierschutz drauf ist. Aber ansonsten gibt es aktuell nur diese beiden Formatwelten.
Und das Mobi heißt im Moment wie?
Es gibt AZB, es gibt das KF8, das Kindle Format 8. Das wird immer weiterentwickelt und hat immer ein bisschen andere Namen.
Das heißt, wenn ich jetzt Autor bin, wäre es eigentlich, wenn ich jetzt im Sinne der Leser, die ich erreichen möchte, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, besser EPUB zu nehmen, aber zumindest beide?
Nein, es ist besser, alles anzubieten, genau. Das kann ich ja glücklicherweise. Das heißt, in der Grundstufe verlangt weder Amazon noch Tolino Media, die beiden für Deutschland großen relevanten Plattformen, verlangen beide keine Exklusivität. Aber Vorsicht, Amazon zum Beispiel versucht immer so mit Sachen eine Exklusivität zu bekommen. Wenn ich das mache, dann darf ich es natürlich nicht auf der anderen Plattform anbieten. Aber wenn ich das nicht mache, und das rate ich eigentlich immer, sowohl Amazon als auch Tolino, damit ist hier im deutschsprachigen Bereich wirklich, ja, je nachdem, 80-90% des Marktes abgedeckt.
Wie ist dann diese E-Book-Welle überhaupt entstanden? Woher kam das? Wie hat sich das dann nach Deutschland bewegt?
Ja, also man findet ja auch eine Rubrik zum Thema E-Book im Literaturcafé, denn das war ja, wie gesagt, diese Schnittstelle, die auch ich immer sehr spannend fand. Also das Lesen auf elektronischen Geräten. Ich hatte seinerzeit diesen kleinen Atari-Handheld. Es gab von 3M entsprechende kleine Lesegeräte damals schon, also den Palm Pilot beispielsweise. Da gab es dann auch immer schon Texte für diese Geräte. Dann kam irgendwann der Pocket-PC. Ja, mit dem E-Book begann es so richtig interessant zu werden, auch tatsächlich so 1998, 99 rum, als es erstmals dediziert tatsächlich ein Gerät gab, einen E-Reader gab, den man auch kaufen konnte. Das war das sogenannte Rocket E-Book. Der war von, sie hießen am Anfang, glaube ich, Nuvo, später wurde es von Firma Gemstar gekauft. Das war das Rocket E-Book. Ich habe gerade mir ein so ein Teil von einem Bekannten ausgeliehen und eins zu Hause. Das war weitaus dicker und, naja, nicht ganz so ziegelsteinartig, aber durchaus ein dickeres, größeres Gerät. Das hatte noch so ein Schwarz-Weiß-Display, aber man konnte schon E-Book-Dateien draufladen. Interessanterweise hatte das Gerät auch schon Blättertasten, wie es heute nur das Spitzengerät eigentlich von Amazon hat, hatte damals schon dieses Gerät. Die Firma kam aus den USA. Es war auch hier in Deutschland erhältlich, aber nicht so, dass es in jedem Elektronikfachmarkt verfügbar war. Und das war damals ein bisschen das Problem, so dieses Henne-Ei-Problem, dass es das Gerät kaum gab und deswegen auch die Verlage nicht so ein großes Interesse dran hatten, ihre Texte schon elektronisch anzubieten. Und so war leider diesem Rocket E-Book nie so ein großer Durchbruch beschienen. Irgendwann ums Jahr 2000 oder 2001 ging dann diese Firma pleite oder sagen wir mal so, hat dann das E-Book den Reader eingestellt. Eigentlich haben die, Gemstar hat elektronische Programmzeitschriften gemacht. Das war also nur so ein Nebengeschäft, dass sie damals diesen Reader sich dazu gekauft haben.
Kann man denn sagen, wer das erste E-Book oder das erste erfolgreiche E-Book wirklich geschrieben hat?
Der erste große Hype, an den ich mich erinnere, zum Thema E-Book war kein geringer als Stephen King, der seinerzeit einen Text exklusiv als E-Book veröffentlicht hat. Das war Riding the Bullet, Achterbahn auf Deutsch. Mittlerweile gibt es auch als Text. Stephen King hat das tatsächlich angeboten für die unterschiedlichen Geräte in unterschiedlichen Formaten. Es wurde eine Zeit lang sogar dann auch seinerzeit von Amazon kostenlos verschenkt. Da wir gerade das Literaturcafé in Relaunch gemacht haben, wühle ich auch ein bisschen in diesen alten Beiträgen. Das kann man nachlesen. Das ist sehr interessant, dass eben Stephen King damals diese Kurzgeschichte Riding the Bullet veröffentlicht hat. Dann hieß es ja, wie kann man die überhaupt lesen? Was ist das für ein neues Medium? Wie funktioniert das? Das musste damals so richtig Leuten erst erklärt werden. Es gab sogar die erste Welle gleich von Raubkopien, dass der Text natürlich auch damals schon auf der Tauschbörse irgendwo unterwegs war.
Da schließen sich jetzt schon eine ganze Menge Fragen auch weiter an. Ich greife mal den Punkt Raubkopien ganz willkürlich raus. Wenn ich jetzt ein E-Book selber erstellen möchte als Autor, wie kann ich es schützen?
Das ist immer eine gute Frage, die ich auch in meinen Seminaren, meinen E-Book-Seminaren immer den Leuten stelle. Und zunächst mal sagen alle, wenn man das so erklärt, der Text ist überall verfügbar, der ist digital, der kann kopiert werden. Eine Kopie, die irgendwo liegt auf irgendeinem Server, ist wie das Original. Es gibt ja da keinen Unterschied mehr oder nützt sich nicht ab, so eine Kopie. Was tun? Und der erste Impuls ist natürlich zu sagen, ja natürlich, ganz klar, das muss geschützt werden. Geht ja nicht an, dass da jeder kopiert und das Ganze verbreitet. Aber wenn man genau hinschaut, ist es das Problem, dass es wie auch in anderen Medien, also bei der DVD ist es, oder man muss bald sagen, war es nicht anders. Ein Kopierschutz ist leider im Endeffekt immer eine Benachteiligung des ehrlichen und des zahlenden Kunden. Das heißt ja nicht, wenn da ein Kopierschutz drauf ist, dass das jetzt sicher sei. Die Kopierschütze auf E-Books sind in Sekunden zu knacken. Und zwar nicht von Hackern, sondern von jedem. Man muss nur entsprechend googeln, dann findet man Tools, wo man dann den Kopierschutz entfernen kann.
Das heißt, Sie würden grundsätzlich den Autoren empfehlen, den Kopierschutz wegzulassen?
Ja, also ich würde eher dafür plädieren, den Kopierschutz wegzulassen. Es ist kein wirklicher Schutz. Selbst von meinem E-Book-Ratgeber, wie man E-Books erstellt, der ja wirklich 3 Euro kostet, wo man sich sagt, okay, das muss ja wohl hier wohl noch haben. Selbst den gab es als Raubkopie in einer PDF-Datei in irgendeiner Tauschbörse. Also es lässt sich leider nicht verhindern. Und da sage ich, verwendet lieber die Energien auf anderes als im Jagd nach Raubkopien. Das sollen lieber dieser Börsenverein des deutschen Buchhandels machen, mit ganz anderen Energien, mit ganz anderen juristischen Möglichkeiten. Wenn die mal eine größere Tauschbörse vom Netz holen, dann ist das wesentlich effektiver, als wenn ich hier meine eigenen Raubkopie hinterher jage.
Also ich finde das ja logisch und sehr nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber trotzdem Autor wäre, der es machen wollen würde, welche Möglichkeiten hätte ich dann?
Wenn man über Plattformen veröffentlicht, dann bieten die Plattformen diesen Kopierschutz an. Also den Kopierschutz kann ich nicht selbst aufbringen auf eine Datei, sondern dann sollte ich über Anbieter gehen, die dann die Möglichkeit bieten, zumindest einige davon, einen Kopierschutz draufzulegen oder nicht. Bei Amazon beispielsweise, wenn ich über deren Plattform gehe, kann ich mich wirklich entscheiden, möchte ich einen sogenannten harten Kopierschutz, sodass wirklich nur von einem Nutzer gelesen werden kann oder möchte ich das nicht?
Kann ich einfach sagen, ah schön, ich habe ein Buch geschrieben, ich lade das jetzt auf meiner eigenen Homepage hoch und auf meinen Webseiten hoch und verkaufe das dann. Ist das rechtlich zulässig oder auch möglich?
Also möglich ist es natürlich, kann man natürlich auch machen, aber man muss sich überlegen, wenn ich jetzt wieder digitale Güter anbieten möchte in einem eigenen Shop, dann brauche ich da eine Infrastruktur, dann brauche ich ein WordPress-Plugin, was das ermöglicht. Dann muss ich wieder mit einem Zahlungsdienstleister gucken, wie mache ich das, welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es. Das ist wahnsinnig kompliziert. Und die Leute schauen dort nach E-Books, wo sie natürlich sonst auch schauen. Das heißt, sie schauen auf den großen Online-Plattformen für Bücher und für E-Books. Das heißt, dort muss das Buch vertreten sein, da muss es verfügbar sein und da nutze ich natürlich dann die Infrastruktur dieser Shops. Auch da würde ich empfehlen, nicht Energie drauf zu verwenden, einen eigenen Shop anzubieten, weil man dort die Bücher verkaufen will. Vielleicht auch sich sagt, oh, das ist doch meine Marge größer. Letztendlich werde ich darüber nicht verkaufen, weil die Leute eben dorthin gehen, wo sie sonst auch zum Bücherkaufen hingehen.
Das war natürlich jetzt ein Gedanke dabei, zu sagen, ich muss ja diesen Online-Shops auch was vom Ladenpreis dafür abtreten, dass ich es bei Ihnen reinstellen kann. Wenn ich mich jetzt entscheide, es selber machen zu wollen, muss ich dann ein Gewerbe anmelden oder muss ich dann gründe ich dann gleich einen Verlag?
Zunächst einmal nicht zwingend. Also wenn ich meine eigenen Bücher verkaufe, dann bin ich zunächst mal ja nicht Verlag. Wobei es ist schon immer auf jeden Fall ratsam, das vorher auch zu klären mit dem Steuerberater und auch mit dem Finanzamt, dass man sagt, man ist im Hauptberuf Autor. Das kreative Schreiben oder journalistische Schreiben, das ist das Hauptgebiet meiner Tätigkeit. Und heutzutage ist es natürlich so, dass ich die Möglichkeit habe, die Texte nicht nur an einen Verlag zu verkaufen, der dann sozusagen das Kommerzielle übernimmt, sondern dass ich es eben auch selbst über diese Plattform verkaufen kann. Aber ich würde immer argumentieren, dass ich im Hauptberuf eben Autor, Kreativer, also Freischaffender bin und eben nicht gewerblich. Aber die Schnittstellen sind da so ein bisschen fließend, deswegen würde ich das durchaus klären. Sobald ich zum Beispiel für einen Bekannten sowas mache und anbiete und oh, du könntest doch mein Buch auch und so weiter, dann beginne ich natürlich, dass ich so langsam verlegerische Tätigkeiten übernehme.
Gibt es denn einen reinen E-Book-Verlag? Kennen Sie einen?
Dotbooks zum Beispiel, es gibt durchaus reine E-Book-Verlage, ja. Dotbooks in München.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie einen Ratgeber geschrieben haben zur E-Book-Herstellung. Sie bieten aber auch Seminare an. Was kann ich da als Autor bei Ihnen lernen in so einem Seminar?
Es gibt die Seminare ganz unterschiedlich. Es gibt Tagesseminare und auch Dreitages- und Wochenendseminar. Tatsächlich versuche ich allumfassend die Dinge abzudecken, die man eigentlich wissen muss als Self-Publisher. Denn wie der Name ja sagt, Self-Publisher muss man alles selbst machen oder zumindest sich selbst organisieren, sodass ich in den Seminaren alle Aspekte anspreche. Also nicht nur Text schreiben und E-Book-Dateien erzeugen, sondern auch Titelgrafiken, Titelbilder, Lektorat, die rechtlichen Aspekte, Impressum, Foto- und Zitatgeschichten, worauf muss ich da achten? Also entweder das selber machen oder wo finde ich Unterstützung, wo finde ich zum Beispiel Grafikdesigner oder wie finde ich Lektoren für meine Texte?
An welchen Orten finden diese Seminare denn üblicherweise statt?
Die finden an den unterschiedlichsten Orten statt. Besonders das Tagesseminar ist so, dass wenn jemand irgendwo einen Raum hat, der WLAN und einen Beamer bietet, dann reise ich da gerne an und organisiere über das Literaturcafé auch entsprechend die Anmeldung und halte dann die Seminare. Also auf die Art war ich schon in Wien, in Neuss, in Bremen und München und sonst wo unterwegs. Sehr häufig natürlich hier in Stuttgart, hier auch im Schriftstellerhaus, weil ich hier einfach die Möglichkeit habe, sehr gut diesen Raum zu bekommen. Und dann bin ich ganz gerne seit jetzt zum dritten Mal im Schwarzwald, in der Black Forest Lodge. Die befindet sich in Eaglesberg. Das ist ein ganz kleiner Ort. Da mag ich es, weil da ist man wirklich in der Natur und so abgeschieden. Das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Gegensatz zu elektronischen Medien und so weiter. Aber da kann man sehr gut das Thema den Leuten vermitteln. Man ist da am Wochenende zusammen, hat also auch die Möglichkeit, zum Beispiel über seine Texte zu reden. Denn ich weiß, die ganzen Self-Publisher, und obwohl es auch eher so um Technik und Formate und Organisationen geht, die wollen natürlich auch immer ihre Texte präsentieren und gucken, welche Möglichkeit hat vielleicht ihr Text dann doch einen Verlag zu finden und. Und das muss auch immer wieder berücksichtigt werden. Und dann ist es ganz schön, wenn man so ein 3-Tage-Seminar hat, wo man dann abends sich auch ein bisschen über das eigene Schreiben austauschen kann und nicht nur jetzt über E-Books und elektronisches Lesen.